Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung an einem Tag, der irgendwann mal in der Rückschau möglicherweise als einer der besseren Tage der letzten Zeit gelten wird. Und das hier ist der entscheidende Satz dazu. Schauen Sie mal.
Herr Präsident, was sagen Sie uns zu Ihren Zahlen für die NATO und Artikel 5?
Wir stehen voll und ganz hinter Ihnen.
Wir stehen voll und ganz hinter ihm und ich bin sehr gespannt auf die Diskussion dazu. Was ist dieses Bekenntnis wert? Wollen wir Sönke Neitzel fragen, Militärhistoriker, der im Frühjahr, glaube ich, hier in der Sendung mit einem sehr markanten Satz von sich reden machte. Vielleicht, sagt er damals, vielleicht ist das unser letzter Sommer im Frieden. Und er warnt weiterhin, die nächsten 3 Jahre, glaubt er, die nächsten 3 Jahre sind die gefährlichsten. Warum? Das wollen wir ihn fragen. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Katharina Dröge sieht es offenbar ähnlich, denn sie sagt, Abschreckung ist leider Realität und notwendig. Und jetzt der entscheidende Punkt. Wenn Boris Pistorius demnächst einen verpflichtenden Fragebogen zur Musterung junger Menschen verschickt, dann werden wir das als Partei mittragen. Zitat Ende. Dazu muss man wissen, es ist die Fraktionschefin der Grünen, die da so spricht. Der Partei also, die wie keine andere für viele immer noch für Antimilitarismus und Pazifismus steht. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, was erleben wir da gerade? Wollen wir den Direktor des Deutschen Orient-Instituts Berlin fragen, Andreas Reinicke, der insbesondere im Nahen Osten lange als einer der deutschen Top-Diplomaten gearbeitet hat. Das, was wir in der Ukraine sehen, sehen wir auch dort, sagt er, nämlich, dass wir immer mehr hineintaumeln in eine Welt, in der nicht mehr die Stärke des Rechts zählt, sondern eher das Recht des Stärkeren. Und er sagt, mit Blick auf Amerika, also einen besonders starken, die haben jetzt zum dritten Mal dort in der Region eingegriffen und sie haben für Unruhe gesorgt. Mit welchen Konsequenzen? Was könnte passieren, wenn beispielsweise der Iran zerfällt? Und was meint er, wenn er sagt, unsere moralische Glaubwürdigkeit, also die moralische Glaubwürdigkeit des Westens in der Region hat enorm gelitten. Herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, und über Wirtschaft wollen wir sprechen. Ein sehr guter Grund, um Julian Olk anzurufen, einen geschätzten Kollegen vom Handelsblatt, den wir fragen wollen, ob Katharina Dröge und die Grünen sich gerade zu Recht empören, wenn sie sagen, der Kanzler und sein Finanzminister tricksen uns gerade aus und nutzen die vielen Milliarden, die eigentlich fürs Klima vorgesehen waren, um ganz andere Haushaltslöcher zu stopfen. Und in dem Zusammenhang ganz grundsätzlich, warum geht das mit den Subventionen in Deutschland, Stichwort Northvolt, Stichwort Intel, fast immer schief, nur an einem Ort irgendwie nicht, nämlich in Dresden. Warum scheint also das, was sonst nie funktioniert, in Dresden exzellent zu funktionieren? Oder ist das nur ein Gefühl? Herzlich willkommen, freue mich sehr, schön, dass Sie bei uns sind. Gleich zu Beginn aber sind wir verbunden mit Isabel Schäfers, da sehen wir sie schon, die den NATO-Gipfel in Den Haag für uns verfolgt hat. Schönen guten Abend, Isabel.
Hallo, guten Abend.
Isabel, freue mich, dass das klappt. Ich will direkt auf den Punkt kommen und gleich zu Beginn fragen, kannst du uns mal berichten von diesem monströsen Schleimteppich, den Mark Rutte heute ausgelegt hat für Donald Trump? Was ist das für ein Ding?
Also dieser Schleimteppich, der begann nicht erst heute, sondern das hat man schon die letzten Monate beobachtet. Das war ein bisschen eine Strategie auch von Mark Rutte. Er hat Donald Trump immer wieder gelobt dafür, dass er die Europäer voranbringt. Er hat ihm immer wieder zugestimmt. Er hat gesagt, die Europäer müssen das jetzt verstehen. Wir haben verstanden. Und diese Strategie wurde auch in den letzten Monaten hier in Hintergründen und so von allen eigentlich immer als die einzig mögliche und gute Strategie betrachtet. Weil alle haben ja hier gesehen, die USA sind eben nicht so ausgeschert, wie am Anfang befürchtet. Und deswegen haben das auch alle unterstützt. Aber als dann gestern Donald Trump diese SMS von Mark Rutte veröffentlicht hat, da war ja ganz interessant, dass eigentlich keiner die Frage gestellt hat, darf Donald Trump das eigentlich, sollte er das tun, sondern alle direkt eigentlich auf diesen Ton von Mark Rutte zu sprechen kamen. Und da hörte man dann schon hier so doch die ersten Zweifel, ob das denn immer noch im Rahmen dessen ist, was man als Europäer oder auch als NATO-Generalsekretär tun sollte.
Ja. Meine Isabel, wo wir gerade drüber reden, war das Thema heute auch bei euch so unter Kollegen und in Den Haag? Vielleicht können wir das einmal kurz vorlegen. Ich glaube, wir haben das vorliegen in der Regie, diese Nachricht, die Trump da gestern öffentlich gemacht hat. Ich lese mal ganz kurz vor. Glückwunsch und danke für Ihr entschlossenes Handeln im Iran. Das war wirklich außergewöhnlich und etwas, das sich niemand sonst getraut hat. Es macht uns alle sicherer. Und dann geht's weiter. Sie werden etwas erreichen, was kein, in Versalien geschrieben, kein amerikanischer Präsident seit Jahrzehnten geschafft hat. Europa wird in großen Stil zahlen, so wie es sich gehört. Und es wird ihr Sieg sein. Ich meine, also devoter, schleimiger geht's nicht.
Nee, das geht nicht schleimiger. Das hat sich hier natürlich wie ein Lauffeuer verbreitet, dieser Tweet von Donald Trump. Mhm. Und interessant war, dass Mark Rutte auch relativ schnell danach hier nochmal vor die Presse getreten ist, in kleinem informellen Rahmen, was sehr unüblich ist. Und wir dachten, jetzt sagt er vielleicht auch mal zumindest in einem Nebensatz etwas Kritisches, aber er hat sowohl Donald Trump als auch seinen Ton verteidigt und eigentlich das Ganze nochmal wiederholt. Gestern Abend dann beim Abendessen beim König und auch heute in jeder Pressekonferenz hat Mark Rutte eigentlich genau diese Worte wiederholt, also die Strategie hier auch fortgesetzt. Und am Ende muss man sagen, hat es ja auch irgendwie gewirkt.
Das ist richtig, darüber werden wir gleich noch reden. Aber war sozusagen im Laufe dieses Abends immer klar, wer eigentlich noch der amtierende König ist und wer nicht?
Ja, also dieser Gipfel ist natürlich komplett auf Donald Trump zugeschnitten. Mhm. Normalerweise dauert so ein Gipfel 2 Tage. Man hat hier das Programm auf 3 Stunden heute Morgen eingekürzt. Es war sehr lange klar, dass es nur eine einseitige Gipfelerklärung geben wird, anstatt eine Vielzahl von Seiten, wie das sonst üblich ist. Das alles war, um Donald Trump entgegenzukommen. Und dann war natürlich auch dieses einheitliche Ziel dieses Gipfels, nämlich diese 5% zu erreichen. Auch das war ja auf Donald Trump zugeschnitten und um ihn zu gefallen. Deswegen glaube ich, dass der König Willem-Alexander hier, der Niederlande, gestern hier nur der nebensächliche König war beim Abendessen.
Das kann man sich vorstellen. Und alle anderen auch. Ja? Also man hatte das Gefühl, und das war ja auch in Kanada schon so, da wurde im Grunde ein ganzes Programm und sozusagen ein Wellness-Programm fast schon um einen Mann gestrickt, um dafür zu sorgen, dass, ich sage es jetzt mal ein bisschen despektierlich, dass Opa keine schlechte Laune kriegt.
Ja, absolut. Das kann man hier so sagen. Das sieht man hier auch ganz klar. Und aus Sicht der NATO hat das eben funktioniert, weil Donald Trump dieses Bekenntnis so zur NATO wiederholt hat, nicht ausgeschert ist. Aber was man hier auch beobachten kann, das habe ich in den letzten Wochen einfach auch deutlich gemerkt, dass die Europäer hier versuchen, so ein bisschen auch eine andere Rolle einzunehmen als Mark Rutte und sich ein bisschen zu emanzipieren versuchen. Weil man rüstet ja auf in Europa. Man ist sich ja auch unabhängig von dem Druck von Donald Trump bewusst, dass man mehr tun muss. Und das passiert ja auch vielerorts. Man unternimmt hier verschiedene Initiativen, um die Ukraine unabhängig zu unterstützen. Und das merkt man hier auch so ein bisschen am Auftreten etwa von Friedrich Merz oder von Macron, aber auch von Starmer, dass die versuchen, diese Schleimspur nicht noch zu verlängern, sondern da auch ein bisschen ein neues europäisches Selbstverständnis entgegenzubringen.
Jetzt reden wir so ein bisschen launig über Schleimspuren und so weiter. Tatsächlich muss man ja sagen, Trump hat etwas erreicht. Tatsächlich, da hat Rutte recht an dem Punkt. Was vor ihm keinem amerikanischen Präsidenten seit langer Zeit gelungen ist. Bush hat es versucht, also W. Die Klage von Obama kennen wir. Ihr müsst mehr zahlen für eure Sicherheit. Und im Grunde haben wir es die ganze Zeit ignoriert. Biden hat es uns versucht klarzumachen. Wir haben es ignoriert. Und jetzt steht da Trump mit 5%. Das war eine Zahl, für die wäre man früher als Politiker
gesteinigt worden.
Gesteinigt worden, sagt Sönken Heitzel gerade. So weit würde ich nicht gehen, aber es geht in die Richtung, zumindest verbal.
Ja, absolut. Und auch zu Beginn des Jahres, als diese Zahl dann etwas konkreter wurde, als dann die Amtszeit von Donald Trump anstand und das immer wiederholt wurde, da war hier im NATO-Hauptquartier und auch in vielen europäischen Hauptstädten galt das als absolut unrealistisch, dass man diese 5% erreichen würde. Aber das muss man jetzt auch mal so ein bisschen auseinanderdröseln, weil es gibt eben nicht nur diesen Druck von Donald Trump, sondern es gibt ja auch ein tatsächliches Bedrohungsszenario. Und die NATO arbeitet ja schon länger an neuen Fähigkeitszielen, wie das so schön heißt. Also was an Equipment, an Soldaten, die einzelnen Länder leisten und aufbringen müssen. Und da kursierte schon Anfang des Jahres oder auch letztes Jahr schon oft diese neue Zahl von 3,5%, die dafür nötig seien. Und die hat sich eben jetzt auch konsequent gehalten. Die leitet sich eben nicht ab von Donald Trump, sondern von diesen konkreten Fähigkeitszielen. Und dann kommt eben dieser neue Trick von Mark Rutte hinzu, dass er dann doch Donald Trump diese 5% erfüllen wollte und dann eben diese 1,5% zusätzlich erfunden hat, die für Infrastruktur, für Cyberabwehr und andere Dinge geleistet werden müssen, die nur im weiteren Kontext mit Sicherheit und Verteidigung zu tun haben, die aber sowieso nötig sind. Und so wurde dann eben dieser Deal gefunden, eben auf diese 5% zu kommen.
Also im Grunde, Frau Dröge, man erzählt sich, eine Brücke ist auch möglicherweise etwas, worüber man einen Panzer oder einen LKW rollen kann. Und dann ist das auch Teil der Infrastruktur. Es gibt den berühmten Trick der Franzosen, glaube ich. Ne? Die Pariser Feuerwehr ist, glaube ich, auch Teil dieser berühmten 1,5%. Robert Habeck lag sehr, sehr früh sehr richtig mit dieser Zahl. Mhm. Der hat irgendwann die 3,5 in die Runde geworfen, in die politische Diskussion. Stellt sich raus, das ist exakt die Zahl, um die es jetzt geht.
Richtig. Er hat das Anfang des Jahres im Wahlkampf noch thematisiert. Genau. Weil das Prinzip von Robert Habeck war immer, ich spreche aus, was ist in der Zeit, in der es notwendig ist. Und es ist ja tatsächlich von der NATO nicht einfach aus der Luft gegriffen worden an der Stelle, sondern, wie gerade gehört, es ist entlang von Fähigkeiten identifiziert worden, was notwendig ist. Und das haben wir als Grüne immer gesagt. Wir halten nicht eine Prozentzahl in Relation zum Bruttoinlandsprodukt für richtig, weil wenn die Wirtschaft wächst, wachsen die Verteidigungsausgaben. Wenn die Wirtschaft sinkt, dann umgekehrt. Das kann ja gerade sein, wenn die Wirtschaft in einer schlechten Situation ist, braucht man viele Verteidigungsausgaben, sondern an den Fähigkeiten, die notwendig sind, und die müssen europäisch abgestimmt sein. Und da waren die 3,5% etwas, das diesen Fähigkeitszielen entsprach, was schon frühzeitig diskutiert wurde. Und am Ende hat ja die NATO jetzt ein bisschen getrickst, hat dann gesagt, okay, der Trump will die 5%, dann erfinden wir die 1,5 mal dazu. Das mit der Infrastruktur ist übrigens gar nicht so lächerlich. Das ist durchaus relevant in Deutschland, auch für einen ernsthaften Fall, dass wir Infrastruktur haben. Alleine Brücken, über die Panzer fahren können und die tragen, ist etwas, was ernsthaft relevant ist. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es sind natürlich gigantische Summen, die hier im Raum stehen. Und deswegen muss man sehr genau jetzt darauf schauen, was die Bundesregierung damit macht. Die kann jetzt nicht das Geld einfach zum Fenster raushauen, egal was kommt, und dann die Renditen der Rüstungskonzerne erhöhen, sondern wir haben sehr viele Beschaffungsskandale der Bundeswehr in der Vergangenheit. Wir müssen jetzt sehr genau darauf schauen, dass das Geld auch vernünftig investiert wird.
Wir müssen gleich mal ein bisschen ausführlicher darüber reden. Das ist echt Zeitenwende, was wir hier gerade erleben. Ich meine, da sitzt die Grünen-Chefin und redet ganz entspannt über Panzer und Milliarden für Rüstung und so weiter. So als wäre es das Normalste der Welt und sagt 3,5%. Wir reden von 170 Milliarden.
Genau, ja, und ich will auch gar nicht den Eindruck erwecken, dass es das Normalste der Welt ist. Ich selbst bin zu den Grünen gekommen und habe gesagt, 2% sind zu viel, um das auch einmal auszusprechen.
So.
Und wir leben jetzt einfach. Als ich das vor 20 Jahren gesagt habe, konnte ich mir aber auch da nicht vorstellen, dass wir heute in einer Zeit leben, wo Russland die Ukraine angegriffen hat und wo Russland unser aller Sicherheit bedroht. Und das Ziel, was wir damit verbinden, ist ja, wir möchten, dass unsere Kinder auch in den nächsten Jahren noch in Sicherheit und Freiheit in diesem Land leben können. Wir wollen ja gar nicht, dass diese Panzer eingesetzt werden im Krieg, sondern dass Putin versteht, dass wir so sehr in der Lage sind, uns verteidigen zu können, dass er gar nicht mehr den nächsten Schritt geht. Darum geht es ja.
Isabel, kurze Frage noch an dich. Anton Hofreiter, auch Grüne Partei, hat heute gesagt, das Kuschen und Kuscheln von Merz gegenüber Trump gefährdet unsere Sicherheit. So kann das nicht weitergehen. Wie kommt denn sowas an?
Also das Kuscheln und Kuscheln, also Merz hat hier ja sehr klar gemacht, dass es bei diesen 5% darum geht, was wir selbst brauchen und nicht so sehr darum, Trumps Forderung hier zu erfüllen. Ich glaube, das Kuscheln, das kam eben sehr stark von NATO-Seite. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich hatte eher das Gefühl, dass die Europäer hier, die europäischen Staats- und Regierungschefs versucht haben, sich ein bisschen unabhängiger und selbstbewusster zu präsentieren. Aber natürlich war es wichtig, dass hier keiner aus der Reihe schert, weil damit natürlich sonst der Gipfel am Ende zu scheitern gedroht hätte. Da war ja schon Spanien, die noch ein bisschen Bedenken eingeräumt haben, ob sie denn wirklich diese 3,5% ausgeben müssen. Schon so ein bisschen so ein kritischer Punkt. Aber ich glaube, dass Merz da einfach das Spiel auch mitgespielt hat, wie all die anderen hier am Tisch.
Ich weiß, Sönke Neißel, die Italiener haben auch die Diskussion, habe das kürzlich selber mitgekriegt. Wie hat Trump das geschafft, die Europäer so auf Spur zu kriegen?
Ich glaube, das Entscheidende war nach seiner Amtsübernahme, dass er den Ukrainern die Intelligence, den nachrichtendienstlichen Fähigkeiten, dass er das gestoppt hat, dass er auch mit seinen Worten gesagt hat, naja, also vielleicht lösen wir die NATO auch auf, vielleicht ernenne ich gar keinen neuen NATO-Oberbefehlshaber mehr, hat es jetzt doch getan. Und das waren, glaube ich, Schockmomente, weil keiner konnte sich vorstellen, dass sie das wirklich tun. Ich glaube, dass man zwar wusste, Trump wird irgendwie ein bisschen härter, aber alle haben, glaube ich, gehofft, naja, also komm, haben. So schlimm wird es nicht werden. Und das hat er, glaube ich, geschafft. Und allen war klar, ohne die Amerikaner wird das nicht gehen. Wenn er wirklich ernst macht, wenn die Europäer wirklich alleine sind, da habe ich wirklich auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, nicht, wir erinnern uns an die Rede von Vance, ich war in München, da ging halt wirklich ein Raunen durch den Saal und den Leuten waren, oh Gott, was machen eigentlich die, machen wir, wenn die Amerikaner ernst machen?
Waren es diese beiden Momente, einmal München und dann Zelensky im Oval Office, waren das
genau,
die beiden?
Genau, das waren entscheidende Momente und sowas hat es halt vorher nicht gegeben. Und man muss sagen, es ist natürlich jetzt, was Rutte gemacht hat, sagen wir mal verbal, der Tiefpunkt aller NATO-Gipfel, ne, dass man jetzt so, sie haben es die Schleimspur genannt. Auf der anderen Seite zahlen die Europäer jetzt...
Das Wort ein. Also.
Genau, also absolut, ich würde das auch so sehen, aber die Europäer zahlen damit auch einen Preis. Weil alle haben auf sie eingeredet wie auf einen lahmen Gaul und alle haben gesagt, ja, ja, erinnern wir uns 2014, 2%-Ziel, alle sagten, ja, ja, jetzt haben wir es nach 10 Jahren erreicht, aber auch nur wegen des Ukraine-Kriegs. Mhm. Und Trump hat das immerhin erreicht. Jetzt wollen wir mal sehen, wie es auch umgesetzt wird. Wir haben schon einen Beitrag gehört, Spanien interpretiert das anders, auch Italien. Ich sehe überhaupt nicht, dass 32 Staaten 3,5% ausgeben werden. Also ich wüsste nicht, wo die Italiener, das kennen Sie besser, Herr Lanz, das Geld hernehmen sollen, die Spanier. ich sehe es auch bei den Franzosen nicht so recht, aber es gibt dieses Moment der Einigkeit. Immerhin, man hat Trump gesagt, jetzt er steht zum Artikel 5, jetzt muss man mal sehen, was er morgen twittert und so weiter. Und wenn man das vergleicht mit anderen Kommuniqués, die waren ja viel fester. 2022 in Madrid sagte man, the Euro-Atlantic area is not at peace. Russland ist der Feind. Wir werden jeden Quadratzentimeter Boden verteidigen. Also das war, glaube ich, das Maximale, was man erreichen konnte. Insofern war es schon mal ein Erfolg. Einer der besseren Tage, Sie haben es gesagt.
Da ist so, ne?
Also, ja, würde ich auch so sehen. Wir müssen ja die Rahmenbedingungen sehen. Und wir alle wussten ja Anfang des Jahres nicht, was passiert. Wissen wir auch jetzt nicht. Und das ist erstmal ein Punkt, dass man sagen kann, das haben wir mal erreicht. Trump scheint bei der Stange zu bleiben. Mhm. Er ist, können wir auch noch drauf kommen, auch mit dem Militärschlag im Iran. Ich würde sagen, das hat durchaus eine positive Wirkung auch auf Putin. Bei allen anderen Fragen können wir noch sprechen. Also Trump bleibt einigermaßen in Europa committed. Und das ist angesichts der Person von Trump und angesichts unserer Befürchtung schon mal ein Erfolg.
Mhm. Herr Reinicke, wie schauen Sie da drauf als jemand, der sich in der Welt der Diplomatie sehr gut auskennt und wahrscheinlich solche oder ähnliche Situationen öfter hatte, nämlich welchen Köder muss man da hinwerfen, damit es funktioniert?
Da ist es schon relativ ungewöhnlich, so einen Köder zu nehmen, aber natürlich ist...
Diese Sprache von Rutte, das ist schon auch in der Welt der Diplomatie etwas, wo man sagt, boah, also Selbsterniedrigung dieser Art haben wir lange nicht gesehen?
Naja, vor allen Dingen ist es ja öffentlich gemacht worden, das kommt noch hinzu. Ja. Aber wir haben ja, zum einen ist ja eines unserer Ziele, dass wir tatsächlich Trump in der NATO halten und auch die Unterstützung für die Ukraine haben. Das ist natürlich das vorderste Ziel. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Preis, den man schon gehen muss. Und wenn wir uns zum Beispiel mal Netanyahu angucken, der ja in einem anderen Kontext, aber auch gar ganz öffentlich dem Präsidenten gedankt hat und wenn Sie so wollen, vielleicht mit einem anderen Auftritt, aber auch...
Aber der liest den genauso, ne?
Genauso. Er hat genauso das dem Präsidenten gedankt für diese großartige Unterstützung mit ganz großen Worten. Das klingt im Amerikanischen, die sowieso etwas bombastischer in der Sprache sind vielleicht noch etwas anders. Im Deutschen ist das, wir reden ja nicht, so ist es noch mal wieder etwas. Aber dennoch, der Grundsatz ist da. Und ich fürchte, wir werden das machen müssen, weil ich will nicht sagen, der Erfolg heiligt die Mittel, aber so ein bisschen müssen wir auf das Ziel achten.
Mhm. Julian Olb noch mal gefragt, als jemand, der sich mit Zahlen und Wirtschaft auskennt. Ich meine, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Das müssen Menschen erarbeiten, das müssen Steuerzahler bereitstellen. Ne? Und nicht nur in Deutschland, auch in Italien, in Spanien, überall. Kennen die Haushaltslage in Frankreich beispielsweise. Wir kennen sie auch in Italien. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören?
Wir erleben gerade eine wahrhaftige Zeitenwende. Deutschland wird nach den jetzigen Haushaltsplänen dieses 3,5%-Ziel 2029 erreichen. Sie haben die Zahl von 170 Milliarden Euro
ungefähr, ne?
An Verteidigungsausgaben genannt. Ja. 3/4 davon sollen über Kredite finanziert werden. Und Kredite haben so an sich, dass sie auch zurückgezahlt werden sollen. Das heißt, die Verteidigungsfähigkeit ist das eine. Aber das andere ist, dass wir diese kreditfinanzierte Verteidigungsfähigkeit nur finanzieren können, wenn wir unsere Wirtschaft wieder ans Laufen kriegen. Denn Landesverteidigung ist Kernaufgabe des Staates und muss dauerhaft aus dem Haushalt finanziert werden. Wenn wir bis 2029 da jetzt anders vorgehen, kann ich das verstehen. Die Notwendigkeiten sind, haben Sie eben beschrieben.
Aber irgendwann
müssen wir das umgestellt kriegen. So, und wir werden das auch sehen. Wir sind jetzt bei der Schuldenstandsquote in Deutschland bei knapp über 60%, haben da sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben im Vergleich zu anderen europäischen Staaten. aber nicht viel, denn wir sind ja auch immer der Sicherheitsanker in Krisen und das wollen wir auch bleiben und sollten wir auch bleiben. Und das heißt, letztlich ist die Aufgabe für die neue Bundesregierung damit auch klar gesetzt. An anderer Stelle muss priorisiert werden. Und das tut sie in Teilen, aber in größeren Teilen eben auch nicht.
Der interessante Punkt ist ja, dass diese 3,5% durchaus das sind, was die Deutschen im Kalten Krieg, die Westdeutschen, die Bundesrepublik ausgegeben hat, aber nicht kreditfinanziert. Das ist ein großer Unterschied. Die haben das selbst finanziert. Also die Summen 3,5% sind gar nicht so ungewöhnlich. In Zeiten der Aufrüstung und Aufbau der Bundeswehr, das ist der bessere Begriff, hat man das auch gemacht. Aber die Wirtschaftslage war natürlich eine andere. Und da will ich auf den Punkt von Frau Dröge noch mal kommen. Das ist, finde ich, ein ganz entscheidender Punkt. Also erstmal ein guter Schritt, man gibt das Geld aus. Ich halte das auch für notwendig. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gibt man es aus? Und ich rede mir ja den Mund fusselig, das dabei zu sagen, wir müssen die Bundeswehr reformieren. Das ist eine Aufgabe des ganzen Kabinetts. Weil sonst sitzen wir hier in 10 Jahren gemeinsam zusammen und sagen, ja, wir sind irgendwie schon nach vorne gekommen. Aber wir haben Monate von Milliarden falsch ausgegeben, nicht richtig ausgegeben. Entscheidend muss ja genau das sein, was Frau Dröge sagt. Wir müssen Fähigkeiten aufbauen, um abschrecken zu können. Und die Bundeswehr ist nach wie vor die vollendete Karikatur der deutschen Bürokratie. Und bei allem Guten, was auch passiert, das geht man nicht an. Und das treibt mich wirklich in den Wahnsinn. Und das treibt auch Soldaten in den Wahnsinn.
Reden wir gleich nochmal ein bisschen aus.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Ausführlicher darüber. War heute ein langer und sehr intensiver Tag für Isabel Schäfers, die ich zum Schluss noch gerne fragen würde. Mit welchem Gefühl reisen die jetzt alle ab? Trump ist ja schon lange weg. Ist sozusagen das Gefühl überwiegend, das war ein guter Tag für Europa. Jetzt kommen wir mit dem Gefühl nach Hause. Wir können die zu Hause uns immer wieder fragen, gibt es Krieg? Das ist im Moment die meistgestellte Frage. Ich erlebe das selber auf der Straße. Leute fragen, glauben Sie, dass es Krieg geben wird? Und zwar von jung bis alt. Da gibt es eine wirklich greifbare Angst. Und ich glaube, keiner in der Runde hier geht wirklich davon aus, dass es demnächst Krieg geben wird. Wenn wir gleich nochmal vertiefen, ist das dahingehend heute ein guter Tag?
Also ich glaube, für die NATO als Organisation ist das auf jeden Fall ein guter Tag, weil sie eben diesen Schritt geschafft haben. Sie haben dieses gemeinsame Kommuniqué, sie haben diese 5% und damit kann man jetzt weiterarbeiten. Ich glaube nur, dass das eben jetzt nicht der letzte Schritt ist, sondern das ist eigentlich erst der Anfang, weil man muss ja jetzt in die Umsetzung kommen. Und wir haben eben in der Pressekonferenz von Trump ja schon gehört, dass er eine kleine Drohung in Richtung Spanien ausgesprochen hat, dass sie die Einzigen seien, die nicht zahlen wollten. Dabei hätten sie doch genug Geld und die USA werden Spanien jetzt Doppelzahlen machen, etwa auch mit Wirtschaftsmaßnahmen. Also das zeigt man schon wieder, dass sich da auch Konflikte anbahnen, ja, wenn die Europäer das dann jetzt nicht auch umsetzen, was tatsächlich jetzt angekündigt wurde. Viele europäische Länder sind ja auf dem richtigen Weg. Gerade die baltischen Staaten warnen und mahnen ja selbst schon seit langer Zeit und fühlen diese Kriegsgefahr ja selbst ganz besonders doll. Deswegen glaube ich, dass man hier von vielen Seiten das Gefühl hat, ja, wir sind hier den richtigen Schritt gegangen. Wir können jetzt diese Fähigkeitsziele angehen. Aber man muss auch sagen, dass die Kriterien dafür nicht besonders eng gestrickt wurden. Das Ganze muss bis 2035 erst umgesetzt werden. Das sollte eigentlich viel schneller gehen. Darauf konnte man sich aber nicht einigen. Aber es wird jetzt darauf ankommen, dass das eben dann auch freiwillig umgesetzt wird, relativ schnell, weil ja eben viele davon ausgehen, dass in einigen Jahren Russland dann auch testen könnte, ob die NATO auch das erfüllt hat, was sie heute versprochen hat.
Also, Isabel, danke dir ganz herzlich. Wir werden uns wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen noch häufiger sprechen zu diesem Thema. Auf bald und alles Gute dir.
Tschüss.
An Sie, Frau Dröge, nochmal dieses Anton Hofreiter-Zitat. Das Kuschen von März gegenüber Trump ist ein großes Problem, gefährdet unsere Sicherheitsinteressen. Warum sagt er sowas?
Man hat es ja am Beispiel Spanien jetzt gerade schon gesehen. Der Versuch zu beruhigen und Trump irgendwie sprachlich so weit entgegenzukommen, wie es geht, oder dieses Basteln jetzt mit den 1,5%, um irgendwas zu finden, damit man dann Trump sagen kann, großartig, du hast gewonnen, auch wenn es eigentlich die 3,5% waren, die die NATO geplant hatte. Das ist bei einem Mann wie Trump, der ja denkt, ich gehe mal so weit, wie ich gehen kann und so weit, wie auch niemand sich wehrt, auch eine Einladung, immer weiterzumachen. Das ist die Gefahr darin. Dann drohe ich dem Nächsten und dann drohe ich dem Nächsten. Und wenn alle unterwürfig sagen, ja, okay, dann kann sich das auch immer weiter fortsetzen. Bei der Frage, was haben wir heute erreicht? Er hat jetzt einmal sich zur NATO bekannt, aber die Frage ist, macht er das morgen noch? So, oder fordert er nicht morgen einen neuen Preis? Und in der Handelspolitik haben wir gesehen, da hat er ja mit Zöllen gedroht und da hat die EU gesagt, wir sind stark und gemeinsam. Wir geben auch eine Antwort. Ich bin gar nicht dagegen, jetzt miteinander zu versuchen, vernünftig zu reden. Das ist total wichtig.
Ich will Ihnen einmal helfen, sozusagen das Argument zu machen, weil es gibt eine Aussage von Trump auf dem Weg zu diesem NATO-Gipfel. Sie kennen die, aber vielleicht hat es nicht jeder gehört. Und wenn man sich das einmal anhört, dann ist klar, beziehungsweise wirft das sofort wieder die Frage auf, wie belastbar ist das eigentlich, was er da heute so groß angekündigt hat und sagte, klar stehen wir zur NATO. Vorher klang das so, schauen Sie mal.
Halten Sie an Artikel 5 der NATO fest?
Das hängt von Ihrer Definition ab. Es gibt zahlreiche Definitionen von Artikel 5. Aber ich bin entschlossen, Ihr Freund zu sein. Ich habe mich mit vielen Staats- und Regierungschefs angefreundet und bin entschlossen, Ihnen zu helfen.
Ihre eben gemachten Äußerungen zu Artikel 5 wird einige Menschen in Europa beunruhigen. Halten Sie sich weiterhin daran, sich gegenseitig zu verteidigen?
Are you still committed to mutual defense?
Ich bin entschlossen, Leben zu retten und Sicherheit zu schützen. Und ich werde Ihnen eine genaue Definition geben, wenn ich dort bin. Ich möchte das nur nicht im Flugzeug tun.
Ich meine,
Trump ist eben Trump, ne? Und wir alle rätseln da rum. Bei der NATO rätselt man rum, im politischen Berlin rätselt man rum. Die Rolle von Rutte war eben, den bei Laune zu halten. Und ich glaube, ist auch im Beitrag gesagt, dass auch Merz und andere schon ein bisschen selbstbewusster auftreten. Aber anders als in der Handelspolitik, die Europäer sind absolut auf die Amerikaner angewiesen. Und das hat er ihnen auch demonstriert, als er in der Ukraine-Hilfe die Intelligence zurückgefahren hat. Und wenn man mal mit Leuten spricht, jetzt in potenziellen Szenarien, wie könnte denn ein solcher Konflikt aussehen? Und man fragt die Leute, würde denn das ohne die amerikanische Luftwaffe gehen? Dann kommt in einer Nanosekunde die Antwort nein. Also das ist eine andere Situation als in der Handelspolitik. Da ist man stark, da haben wir einen gemeinsamen Markt. Und ich will noch mal sagen, die Europäer zahlen jetzt den Preis dafür, dass sie in den letzten 30 Jahren vor allem gequatscht haben. Und wir haben ja diese Debatte mindestens seit 2014. Bundespräsident Gauck, von der Leyen, wir Europäer müssen mehr machen. Ich kann das ja alles nicht mehr hören, weil letztlich nicht wirklich was erfolgt ist. Und auch jetzt ist die Frage, kommen die Europäer zu Potte? Ist ja auch im Beitrag schon angeklungen. Schaffen wir eigentlich jetzt den nächsten Schritt der europäischen Integration? Und das wäre zum Beispiel wirklich Rüstungskooperation. Da müssen aber alle Souveränität aufgeben. Schaffen wir das? Oder ist es nicht so, dass wir Europäer sind, wie wir sind? Wir sind eben egoistisch, wenn es an nationale Souveränität geht.
Aber woran machen Sie dann diesen Egoismus fest? Ich will das einmal konkret verstehen. Ganz Flugzeug zum Beispiel.
Ja, genau. Also man kann das wunderbar erklären. Wir Europäer entwickeln 2 Flugzeuge der 6. Generation
Kampfflugzeuge
und gleich 2, nämlich ein deutsch-französisches Projekt und ein britisch-italienisch-japanisches Projekt. Und wir sind technologisch in bestimmten Bereichen, Stealth-Technik, 20 Jahre hinten dran.
Also Tarnkappen.
Tarnkappen, genau. Mhm. Das werden wir natürlich mit 2 Projekten nicht schaffen. Das weiß auch jeder. Wir müssten sowas machen wie Airbus, hat man eine zivile Firma gegründet, die eine Konkurrenz zu Boeing ist.
Aber können Sie mal erklären, woran hakt es dann?
Es liegt daran, dass die Franzosen zum Beispiel sagen, die strategische Autonomie ist für uns als Franzosen, als Grande Nation, absolut nicht verhandelbar. Und damit sind auch unsere Firmen das so absolut nicht verhandelbar. Und wenn wir jetzt kommen, wir machen uns nicht abhängig von irgendjemandem, wir haben eigene Nuklearwaffen, eigene Raketen, die Briten haben amerikanische Atomraketen und so. Wenn Sie jetzt mit den Franzosen sagen, ihr gebt jetzt diese Autonomie auf und das geht in ein europäisches Gemeinschaftsunternehmen, es wird nicht passieren. Bisher funktioniert das nicht. Und dann ist aber die Frage,
worüber streitet man sich dann?
Streitet man zum Beispiel, die Franzosen wollen
über Sitze und Sitzanordnung und
das
solche
ist ein
Dinge?
Problem, aber die Franzosen sagen letztlich, wir haben die Technologieführerschaft und die Deutschen bezahlen das. Und das sagen die Deutschen natürlich, nee, also wenn wir jetzt ein Drittel bezahlen, dann wollen wir auch Patente haben und so weiter. Und da streitet man sich drum. Und wenn man das aber jetzt auf die politische Ebene zieht, was würde denn passieren, wenn jetzt Verteidigungsminister Pistorius seinem französischen Konterpart sagt, also das mit FCAS, mit diesem Flugzeug, deutsch-französisches Projekt, das lassen wir jetzt mal. Das wäre, die deutsch-französischen Beziehungen haben natürlich politisch auch eine solche Bedeutung, dass man sehr oft Rüstungsprojekte gemacht hat, nur aus politischen Gründen. Ist nicht hinten rausgekommen, hat ein irrsinniges Geld gekostet, aber man hat es aus politischen Gründen gemacht. Und jetzt ist die Frage, wie zerschlagen wir den gordischen Knoten? Also ich frage mich, ist im politischen Berlin, gibt es da irgendwo einen Plan? Weil wir haben ja Schengen erreicht, wir haben den Euro erreicht, da gab es auch große Visionen, nach vorne zu gehen. Und wenn man Helmut Kohl gefragt hätte, ja, der hätte eine Vorstellung gehabt, musste Kompromisse schließen. Und ich würde mal den Tipp wagen, There is no plan. Ich glaube nicht, dass wir irgendwo in Berlin einen Plan haben, wie wir die europäische Integration in diesem Bereich vorantreiben. Wenn wir aber keinen Plan haben, Herr Lanz,
ja, ist schon klar.
Dann können wir es auch nicht umsetzen.
Ja,
und das ist das große Problem, dass wir wahrscheinlich weiter wursteln, enorm viel Geld verbrennen und eben das nicht tun, von dem andere reden.
Darf ich mal ganz offen in die Runde fragen, weil mich das gerade sehr umtreibt. Hat irgendjemand hier in der Runde Kriegsangst? Haben Sie Angst vor Krieg, Frau Dröge? Halten Sie es für möglich, dass in den nächsten Jahren plötzlich das Thema Krieg in unserem Leben eine Rolle spielt?
Es wäre aus meiner Sicht sehr unvernünftig, diese Sorge nicht zu haben. Das ist eine reale Bedrohung, die Russland ausspricht gegenüber.
Also Sie haben sie?
Natürlich habe ich diese Sorge.
Also Sie haben konkret Angst, dass irgendwann Raketen aus Russland oder Kaliningrad, woher auch immer, auf Deutschland fliegen?
Ich finde, Grundsatz vernünftiger Politik ist, eine Möglichkeit auch mit zu betrachten. Ich sage nicht, dass das passiert jetzt, sondern das, was wir tun müssen, ist, dass es nicht passieren wird. Aber wenn man Putin ernst nimmt mit dem, was er sagt, mit dem, was er angekündigt hat, dann sagt er uns, dass er nicht vorhat, bei der Ukraine Schluss zu machen. Andernfalls würde man niemals erklären, warum ich als Grüne hier sitze und sage, bei diesen Ausgaben auch für konventionelle Rüstungsgüter, wir verstehen das und wir halten das aktuell für notwendig, auch wenn ich es für einen Fehler erachte, dass andere Dimensionen von Sicherheit nicht gleichberechtigt eine Rolle spielen. Wir Grünen haben jetzt einen Bundeshaushalt vor uns, wo beispielsweise der Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe hart gekürzt wird. Das sind Maßnahmen, die an anderen Orten der Welt auch dafür sorgen, dass Konflikte nicht weiter eskalieren. Und da kürzt jetzt CDU und SPD, weil sie sich alleine auf den militärischen Bereich konzentrieren. Das halte ich für einen großen Fehler. Aber Putin ernst zu nehmen, und wir Grünen haben da seit Jahren vorgewarnt, dass man Putin nicht ernst nimmt, heißt ihm eben zuzuhören. Und deswegen tun wir alles dafür, dass Deutschland sicher bleibt, dass Europa, die Länder, die nicht angegriffen wurden, von Russland sicher bleiben. Aber man kann das nicht ausschließen.
Ich würde es mal auf einer persönlicheren Ebene interessieren, Herr Radicke. Wie geht es Ihnen da?
Also, ich finde den Begriff Angst nicht gut. Deswegen würde ich auch nicht von Kriegsangst sprechen. Als Begriff nicht.
Wir haben ja gesagt, lassen Sie uns über Sorge reden. Aber
ja, genau.
Aber
das ist ein großer Unterschied.
Dass wir mit einem Krieg, mit einer Kriegssituation konfrontiert sind.
Okay, also den Begriff Angst halte ich für schlecht. Würde ich auch nicht wollen, weil er eben einen ängstlich macht. Aber wir müssen natürlich mit der Situation umgehen. Wir müssen sagen, ja, es kann passieren. Aber ich finde, wir müssen ihn auch mit Selbstbewusstsein angehen. Die Sache ist nun mal so, wie sie ist. Und dann können wir lange drüber jammern. Aber ich glaube, wir müssen auch hier ehrlich ins Auge sehen und nicht versuchen, sie unschön zu reden. Und das hat einfach was mit Selbstbewusstsein und eigenem Engagement zu tun. Ich meine, wir sind doch ein starkes Land. Wir haben eine super Bevölkerung. Wir haben tolle Leute. Also wenn wir das nicht hinkriegen, wer dann sonst? Also das sagen uns ja auch viele im Ausland. Also deswegen weg mit der Angst, sondern sagen, ja, Selbstbewusstsein, das kommt auf uns zu. Müssen wir mit rechnen. Damit können wir auch um.
Jetzt klingen Sie wie der Motivationstrainer, den keiner bestellt hat.
Nee, nicht nur Motivationstrainer, weil mich dieses Defätistische schon wirklich nervt. Also die Situation ist ja nicht immer nur einfach im Leben. Das ist ja nun mal so. Und auch in der Politik ist sie nicht einfach. Frau Dröge weiß das ja viel besser als wir. Aber wir sind ja auch Bürger und Sie ja auch. Also wir müssen damit umgehen. Und was heißt Motivationskünstler? Ich meine, wir müssen alle mit der Sache zusammengehen. Wir können ja einfach sagen, die Politiker sollen das irgendwie regeln. Die können auch nur das regeln, was wir machen. Und wir müssen sagen, ja, liebe Politiker, okay, wenn es jetzt mal schwierig wird, dann stehen wir hinter euch. Und das werden wir auch hinkriegen.
Ich verstehe den Ansatz, aber Sie verstehen mich auch. Ne?
Absolut, aber deswegen halte ich auch dagegen.
Der Einzige, der im Zweifel an die Front muss, sitzt da. Das ist Julian Olk. Wir sind möglicherweise, glücklicherweise zu alt.
Vielleicht
die
Frage. Selbst im Spiegel stand ja neulich jetzt in der aktuellen Ausgabe ein Essay von einem Kollegen, der sagte, hoffentlich muss die Bundeswehr nicht auf Leute wie mich zurückgreifen, aber wenn, wäre ich bereit. Und ich glaube schon, dass wir uns alle die Frage stellen müssen, wenn es zu einem Konflikt käme, was Gott verhindern möge, sind wir bereit dafür, das Land? Ich stelle diese Frage auch meinen Studenten.
Ja, übrigens. Wie beantworten Sie sie für sich?
Gestern Abend habe ich diese Runde.
Für sich, Herr Neitzel, wie beantworten Sie die für sich?
Wenn es sein muss, gehe ich. Also wenn dieses Land angegriffen wird, wenn wir in einem Krieg wären, ne, was ich natürlich auch verhindern will, und wenn die Bundeswehr eine Aufgabe für mich hat, gehe ich. Das ist für mich gar keine Frage. Ich kann nicht dafür eintreten, dass wir uns hier schützen wollen für die Gemeinschaft. Und wenn ich einen Beitrag leisten kann, dann gehe ich. Und der Älteste, den die Bundeswehr ausgebildet hat, bei der Ukraine-Hilfe, als Infanterist, war 71 Jahre. Und dann können wir nicht sagen, die in einer relativ komfortablen Position sind in der Gesellschaft, dann sollen mal die anderen gehen. Nein, genau so. Dann nicht. Wenn die Bundeswehr eine Aufgabe für mich hat, die ich erfüllen kann, dann würde ich sagen, ich gehe.
Da sitzt die andere Generation, Herr Olk. Wie schauen Ihre Ihre Kohorte, wie schaut die da drauf?
Wir leben in einer Gesellschaft, in der Freiheit das höchste Gut ist. Und ich glaube, das ist keine Frage von Alterskohorten, sondern es ist so simpel, die Mächte, die uns möglicherweise einen Krieg erklären würden, haben Interesse daran, uns diese Freiheit zu nehmen. Und in Unfreiheit möchte ich nicht leben. Und deswegen sehe ich das sehr ähnlich wie meine Sitznachbarn. Im Zweifel dann
würden Sie
lieber
gehen?
Fürs Land kämpfen, natürlich.
Und Sie? Sie haben ja sogar zwei Armeen für diese Kämpfe.
Ja, ja, genau. Es ist wirklich, das ist ja keine triviale Frage.
Nee. Und das ist eine sehr ernste Frage.
Es ist Gratismut, ne, dann hier zu sitzen und zu sagen, irgendwie, ja klar, mache ich das.
Ja, aber man muss
wenn die Situation tatsächlich kommt, für mich war immer klar, ich habe ja gedient, und für mich war immer klar, wenn man das da mal so versteht, was das bedeutet, Waffen und so weiter, und dann mir sowas in der Hand plötzlich auf einen Menschen zu schießen, war für mich absolut undenkbar. Für mich war immer klar, würde ich niemals tun. Seit mehreren Besuchen in der Ukraine denke ich darüber anders, weil ich die Entschlossenheit dieser Leute gesehen habe, weil ich auch verstanden habe, was für ein starkes Motiv die haben. Und es ist ja beeindruckend zu sehen, wie die Ukrainer immer noch stehen.
Genau, nach die über 3 Jahren.
Absolut. Und weil sie wissen, wofür sie es tun. Umgekehrt habe ich russische Kriegsgefangene erlebt in langen Gesprächen. Die wissen bis heute nicht, warum sie tun, was sie da eigentlich tun. Die fühlen sich missbraucht. Das sagen sie nicht, wenn sie in Gruppen zusammen sind, aber wenn sie die dann zum Einzelinterview irgendwo in einer stillen Ecke haben, dann sagen die ihnen, der missbraucht uns. Wir werden als Fleischwolf benutzt und so weiter. Und was ganz grundsätzlich über allem immer drüber steht, ist, die Leute, die darüber befinden, ob Krieg ist oder nicht, sind immer die, die nie an die Front müssen.
Ja, wobei da würde ich zum Beispiel auch sagen, im Bundestag.
Und selbst wenn es sozusagen um die Frage geht, ob wir das machen oder nicht, ist immer die Frage, was ist mit unseren Kindern beispielsweise.
Ja, aber die können sich selber entscheiden, sollten sich selber entscheiden. Und ich würde auch sagen, es ist eine wichtige Sache, dass auch Leute in der Politik, in der hohen Generalität, im Bundestag, dass man auch in diesen Eliten sagt, wenn es zu einem Krieg käme, was nochmal Gott verhindern möge, und wir hoffentlich alle gemeinsam verhindern, dann sitze ich hier nicht im Trockenen. Sondern dann verbinde ich mein persönliches Schicksal mit dem der Soldaten.
Ja, aber also das ist schon wichtig. Darf ich noch mal, also der Punkt, das, was man beispielsweise auch in der Ukraine sieht, das klingt ja jetzt auch so ein bisschen pathetisch und ein bisschen heldenhaft und es klingt auch patriotisch und ich verstehe auch den Gedanken. Nur wenn Sie das einmal gesehen haben mit eigenen Augen, nichts daran ist heldenhaft,
ich beschäftige
durch
mich
ein Erdloch zu kriechen und aus 100 Metern Entfernung aus der Luft von einer russischen Drohne getroffen zu werden und einfach die Gliedmaßen weggesprengt zu kriegen.
Aber Herr Lanz, das ist ja,
und dort
ist
im ukrainischen Boden zu verbluten.
Verstehen Sie? Alternative.
Das, nichts daran ist heldenhaft.
Ist klar. Es geht auch nicht um Heldentum. Ich glaube, keiner von uns würde jetzt hier den Helden spielen wollen oder Heldentum.
Nee, das habe ich nicht unterstellt. Ich will nur sagen, das ist das zynische Spiel derer, die das anfangen.
Ja, aber ich meine, ich glaube, also ich habe sehr großes Vertrauen in diese Regierung und in dieses Land und auch sagen in die NATO, dass wir nicht sagen irgendwie da in einen Kriegsschlaf wandeln, sondern dass man alles versucht, um genau das zu verhindern. Aber wenn wir aus meiner Überzeugung nicht deutlich machen, wenn es zum Äußersten käme, wären wir auch bereit, und zwar auch als Gesellschaft, für die Freiheit zu kämpfen. Mhm. Wenn wir das nicht tun, machen wir uns erpressbar. Und dann haben wir, glaube ich, ein Problem im Umgang mit einem solchen Autokraten.
Also ich habe ja gesehen, wie in Syrien 2011 die Leute auf die Straße gingen, um Freiheit zu bekommen. Ein ganz kleines Stückchen, die wollten gar nicht so viel. Und was sie dafür geopfert haben, das hat mich schon sehr nachdenklich machen lassen, wenn wir jetzt bei uns sagen, nee, also wir werden das nicht tun, sondern wir lassen es. Also ich glaube, man sollte schon sehr genau wissen, auf was man sich einlässt und was andere machen. Das ist schon sehr beeindruckend und
wenn Sie Syrien sagen, ich war da vor ein paar Wochen, weil wir dort gedreht haben, und Sie brauchen genau 2 Stunden. In diesem Land, um eine erste Idee davon zu kriegen, was diese Gewalt über die letzten Jahrzehnte mit diesem Land gemacht hat. Und sie treffen auf 30-Jährige, die wie 50-jährige Zombies durch die Straßen laufen. Sie treffen auf Menschen, die nicht mehr wissen, wer sie sind. Sie treffen auf Menschen, die Dinge erlebt haben, die dazu geführt haben, dass sie vergessen haben, wer ihre Familie ist. Die kennen ihre eigenen Kinder nicht mehr. Die bezahlen einen Preis für den Zynismus von Putin und Assad an dem Punkt, den man sich nicht vorstellen kann. Deswegen
Und das wollen wir bei uns nicht erleben. Deswegen sollte man rechtzeitig...
Ja, das ist das Argument, das ich kaufe. Ja. Sozusagen das Argument, wir müssen uns sozusagen stark machen, damit die erst gar nicht auf die Idee kommen. Das ist das Argument, das ich kaufe.
Wir reden auch nicht über Szenarien wie jetzt im Kalten Krieg oder dergleichen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass russische Marschflugkörper wirklich in Berlin oder sonst wo in Deutschland einschlagen, halte ich für relativ gering. Mhm. Das sind andere Szenarien. Und ich glaube, das würde
man auch... Welche, Herr Neitzel? Können Sie das sagen? Ich habe mit Fabian Hoffmann, der war gestern hier in der Sendung, nach der Sendung noch sehr lange darüber mich unterhalten. Und er sagt, ist ein junger Militärexperte, also sie kennen sich, glaube ich, gut, Doktorand in Oslo. Genau. Und der sagte, wir haben da eine falsche Vorstellung. Wir glauben immer, dann regnen jetzt plötzlich Raketen auf Deutschland. Das ist wichtig, das den Leuten mal zu erklären. Ja. Was wäre denn das
Szenario? Also das Interessante ist ja, wenn wir Deutschen über Krieg überhaupt nachdenken, dann reden wir von unserer eigenen Geschichte und eigenen historischen Erfahrungen. Das ist für uns Auschwitz, Stalingrad und der Kalte Krieg, also ein mögliches nukleares Armageddon. Und davon, von keinem dieser drei Fälle redet man eigentlich heute bei der NATO, sondern jedem ist klar, Russland kann keinen langen, großen Krieg gegen die NATO führen, so wie man das im Warschauer Pakt vielleicht früher geplant hat. Also es geht nicht um eine Schlacht an den Seelower Höhen und dass wir uns am Rhein verteidigen oder dergleichen.
Okay, aber das ist doch gut, das einmal mal klar zu sagen.
Sage ich ganz klar.
Bin ich Ihnen sehr dankbar für.
So, und sondern auch nicht zum Beispiel, dass es jetzt Raketen regnet auf Berlin, Hamburg und Köln. Die Möglichkeiten der Russen sind eben auch begrenzt, aber, sagte schon Clausewitz, es geht eben im Krieg eben auch um den Willen zur Verteidigung und es geht darum, dem Gegner seinen Willen aufzuzwingen und dazu gehören eben nicht nur Waffen und Soldaten, sondern auch die Entschlossenheit, über die wir auch gesprochen haben. Also, welche Szenarien werden diskutiert? Das sind diese berühmten Testszenarien, was machen wir eigentlich, wenn Putin mit 50.000 Soldaten ins Baltikum einmarschiert, nach Spitzbergen, wie auch immer. Oder auch kleinere Szenarien. Claudia Major hat so einen Fall gemacht. Was machen eigentlich wir, wenn an einem Zug in der Transitlinie von Weißrussland nach Kaliningrad der Zug entgleist und die Russen 500 Soldaten dahin schicken? Wie reagieren wir da drauf? Also es geht um diese Testfälle. Mhm. Und wir haben ja auch Diskussionen. Ich glaube, Sie haben es mit Herrn Precht auch mal diskutiert. Und da sagte Herr Precht auch, na, für NAVA würden wir nicht kämpfen.
Ja, NAVA ist eine Stadt in Estland, sehr nah an der russischen Grenze,
mit
hoher russischer Bevölkerungsanteil. Also das heißt, man könnte, die russische Propaganda könnte kommen und sagen, das sind ja da müssen wir wieder Leute befreien, so wie sie es in der Ostukraine
auch machen. NAVA nicht kämpfen,
niemand hat danach gebeten, befreit zu werden, aber wir machen es vorsichtshalber
trotzdem. Wenn wir für NAVA nicht kämpfen, kämpfen wir für Estland, wo ist die Grenze und dieses Austesten. Und es geht eben auch um diese Entschlossenheit. Und jetzt würde ich immer sagen, also die NATO ist ja sowohl eine politische Organisation, aber auch immer eine militärische. Und die NATO bereitet sich auf solche Fälle vor, die machen Pläne, die planen das. Und daraus kommen, Frau Dröger hat es auch gesagt, kommen ja diese Fähigkeitsanforderungen. Wir wollen das sozusagen verhindern. Wir wollen auf alle möglichen Szenarien reagieren. Also ich kenne niemand, ich kenne viele in der Szene, ich kenne auch viele, die sehr besorgt sind, aber ich kenne niemand, der wirklich sagt, wir werden morgens von russischen Panzern geweckt. Also die Szenarien, die wir vielleicht aus dem Kalten Krieg kennen, Erinnerung an die Weltkriege, darum geht es jetzt.
Aber es ist gut, dass Sie das mal so deutlich sagen, weil vor dem Fernseher sitzen jetzt auch viele, zum Teil noch Menschen, die selber Kriegserfahrung haben.
Ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin damit, ich beschäftige mich.
Die Kinder haben, die genau diese Fragen gerade kriegen, denen man erklärt, muss, pass auf, du musst keine Angst haben, dass morgen genau das passiert.
Ich kriege Anrufe, ich erinnere mich an eine Dame aus Heilbronn, die Angst hatte, auch 2022, 2023, und ich sagte, ich glaube, Heilbronn ist jetzt wirklich nicht gefährdet. Das ist ein anderes Szenario. Die sind ja nicht weniger gefährlich. Trotzdem würden wir in einen zwischenstaatlichen Krieg reingehen. Also es hat ja einen Grund, warum die NATO so viel Truppen haben will. Also man weiß nicht, wie das eskaliert. In den letzten Jahren hat Russland seine Armee um 200.000 Mann vergrößert. Das ist einmal die gesamte Bundeswehr. Also zum Fischefangen werden sie die wahrscheinlich nicht verwenden wollen. Nicht? Und es gibt Leute, die wirklich in Sorge sind.
Ja, ich weiß.
Also keiner würde das jetzt vielleicht auch so auf den Punkt so formulieren, wie ich es mache. Aber ich sag nur, Leute, hört mal dem Chef des Bundesnachrichtendienstes zu, Bruno Kahl, der vor 14 Tagen noch mal öffentlich Dinge gesagt hat. Das ist ja historisch ein einmaliges Moment, dass der Chef des Bundesnachrichtendienstes öffentlich so warnt. Und ich rede viel mit Leuten vom BND und von der Bundeswehr und so weiter. Und da sind viele sehr in Sorge. Keiner kann die Zukunft voraussagen. Und es ist auch hier in der Runde schon gesagt worden, das ist eine Möglichkeit, auf die wir uns vorbereiten sollten. Wie wahrscheinlich die ist, können wir überlegen. Und ich bin da eher auch jetzt wieder ein bisschen beruhigter, weil wir haben die 3,5%. Wir haben auch die Manöver.
Ja, das war heute eine Ansage. Ne?
Ja, das war eine Ansage. Das ist schon mal, man muss da so auch was Positives auch sehen. Mhm. Und die Manöver, die Russland plant im Herbst, Sabbats im Weißrussland, sind auch nicht so groß, wie ich ursprünglich befürchtet habe im Frühjahr. Sie sind auch nicht direkt an der litauischen Grenze. Also es gibt in dieser ganzen Informationslage auch durchaus Hoffnungsschimmer. Es gibt aber andere Signale, die uns wieder Sorge machen müssen.
Mhm. Frau Drüge und dann Herr Reinicke.
Mir ist das auch wichtig zu differenzieren, weil Sie haben es gerade gesagt, Herr Lanz, wenn jetzt Menschen uns zuhören, dann wollen wir nicht den Eindruck erwecken, der dann am Ende dazu führt, dass die Leute, und deswegen haben Sie ja nach Angst gefragt, und ich habe den Begriff Sorge verwendet, mit großer Angst vor dem Fernseher sitzen. Es geht darum, ernst zu nehmen, was ist. Ja. Aber gleichzeitig tun wir jetzt hoffentlich genug dafür und handeln so, dass es nicht eintreten wird. Und ich finde das als Botschaft auch wichtig, dass jetzt niemand denken muss, es passiert morgen. Und Ihre Zuspitzung in einem Ihrer Interviews fand ich dahingehend auch zu weit gehen, weil es diese Angst auslösen kann. Ernst nehmen.
Der und Satz mit dem Sommer.
Genau, dass das der letzte Sommer wäre.
Vielleicht. Der letzte Sommer in Frieden.
Genau, und das war eine Überschrift, die fand ich zu hart an der Stelle. Ja. Ernst nehmen, aber nicht Angst machen. Ich glaube, das ist wichtig.
Herr Reinicke, Sie wollten
Ich wollte nur noch einen anderen Aspekt sagen, Kriegsführung. Also wir haben ja auch natürlich die modernen Kriegsführungen, sprich Cyberattacken. Und ich glaube, dass wir natürlich alle kennen, werden Krankenhäuser lahmgelegt, wird die Wasserversorgung lahmgelegt durch Cyberattacken, dass wir auch das ernst nehmen und auch bereit sind, auch wieder Geld zu investieren, aber auch gedanklich darin zu investieren. Mhm. Wir sind ja kein Land, was besonders tech-affin ist, muss man vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und ich glaube, wir sollten auch sagen, keine Angst davor haben, sondern damit umgehen können. Ich glaube, auch diesen Aspekt für uns sagen, ja, die Welt ist nun mal so, wie sie ist. Lasst uns auch diese Technologie beherrschen und da eintreten und keine Angst davor zu haben, das machen wir halt.
Aber
und
damit Herr Reinicke, auch ein Punkt, ich würde ihm völlig zustimmen, aber was ich sehe, ist, dass wir einen in der Struktur Cyberattacken, wie gehen wir damit um? Wir haben die Verfassungsschutzämter 16 Stück. Wir haben die Landespolizeien. Wir haben jetzt das Problem, wenn Drohnenüberflüge sind. Wer ist dafür zuständig? Wir sind in einem Bürokratismus und wir kommen da einfach nicht voran. Auf ganz vielen Podien wird gesagt, wir müssen das ernst nehmen. Ich stimme zu. Aber wir kommen in unseren Strukturen nicht voran. Und wir beschreiben endlos das Problem. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir den Frieden sichern wollen, wenn wir ein kraftvolles Signal senden wollen, dann müssen wir auch strukturell uns anpassen. Dann reicht das Geld nicht nur aus, das ist wichtig, aber dann müssen wir uns in den Strukturen anpassen. Und das Grundproblem der Bundeswehr ist, dass 50%, mehr als 50% der Soldatinnen und Soldaten sind nicht im Kernauftrag tätig. Und jede Institution, die ein solches Verhältnis hätte, wäre ineffizient. Und der Rechnungshofbericht hat es nochmal festgestellt Ende Mai. Es hat nur niemand interessiert. Es ist wirklich für mich interessant, dass der Bundesrechnungshofbericht so wenig...
Weil jetzt mehrfach gesagt wurde, niemand. Ich habe zum Beispiel in der letzten Bundesregierung wirklich hart um dieses Beschaffungsgesetz auch verhandelt, auch gegen die Innenministerin. Wir Grünen haben da wirklich hart gekämpft und gesagt... Es gab immer dieses Prinzip, am schlimmsten war es mit der CSU, die hat geguckt, welches Rüstungsunternehmen ist in meinem Wahlkreis, das soll einen Auftrag kriegen und dann hat man es so gemacht, man bestellt eine Spezialanfertigung, die genau dieses Unternehmen dann liefern kann, egal wie teuer, ehrlich gesagt. Und das hat immer wieder dazu geführt, dass wir völlig überhöhte Preise gezahlt haben. Und man kann ja einfach sagen, es gibt so eine Grundfähigkeit und dann gucken wir mal, wird das schon irgendwo hergestellt auf der Welt? Kann man es nicht günstiger kaufen? Das ist so ein Mindestmaß, das man mal einziehen kann. Aber da muss man richtig hart drum kämpfen, weil Sie haben das Thema Strukturfähigkeit oder nicht angesprochen.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Das ist eine Sisyphusarbeit, da anzukämpfen.
Aber wir ändern damit nicht die Grundprobleme. Wir müssen die Strukturen insgesamt verändern.
Ja, da sind wir einfach schlecht. Da schließt sich insbesondere der Kreis zur Frage der effizienten Rüstungsausgaben. Genau. So, wenn wir jetzt versuchen, im herkömmlichen Bereich, aber es trifft natürlich Strukturreform, schnellere Beschaffung. Es trifft aber eben auch die Frage, was wir unter Rüstung verstehen. Und wenn wir jetzt versuchen, inländisch in klassischen Waffengattungen alles aufholen zu wollen und sagen, wir machen uns völlig unabhängig vom Ausland, das funktioniert auch nicht. Sondern wir müssen an die modernen Themen, das ist die Cybersicherheit, das ist künstliche Intelligenz, das sind insbesondere auch Drohnen. Das sind die Bereiche, in die muss ein Großteil reinfließen. Und dann darf es eben nicht um Wahlkreise gehen, sondern dann muss es darum gehen, sich modern zu rüsten.
Apropos moderne Waffensysteme, Herr Reinicke, heute Morgen war interessant, CNN, glaube ich, war es, die New York Times auch, kommt mit der Geschichte, das, was Trump da als so großartigen Erfolg verkauft hat, Atomanlagen im Iran getroffen, war möglicherweise gar nicht so großartig. Was haben Sie da für Erkenntnisse?
Ich habe natürlich keine anderen Erkenntnisse, sondern ich würde mal sagen, der gesunde Menschenverstand. Also da wird sicherlich einiges kaputt gegangen sein, das kann man ja auch sehen. Aber ob wirklich so viel kaputt gegangen ist, dass das Atomprogramm letztendlich gestoppt ist, scheint nicht der Fall zu sein. Es gibt ja auch jetzt den, sollten ja eigentlich die drei Chefs der amerikanischen Sicherheitsdienste vor dem Kongress auftreten, die sind nicht gekommen, weil sie schon in einem Geheimbericht, der eben nicht mehr so geheim geblieben ist, genau das wohl zum Ausdruck gebracht haben. Trump war also offensichtlich empört. Also das scheint so zu sein, dass es eben nicht so ist. Und damit haben wir natürlich eine ganz, ganz neue Debatte, wenn dieser Erfolg, dieses Angriff sowohl der Israelis als auch der Amerikaner eben nicht das herbeigeführt hat, was man erhofft hat. Wo stehen wir eigentlich dann? War es das eigentlich sinnvoll oder war es jetzt ein taktischer Sieg, aber eine strategische Niederlage? Ich würde fast mal vermuten, dass das sein könnte.
Was sozusagen hinter dem steht, was Sie ja gerade sagen, ist ja im Grunde, Sie formulieren eine Frage. Sie fragen, war es das dann eigentlich wert, dafür das Völkerrecht zu brechen, dafür sozusagen etwas zu tun, von dem wir eigentlich sagen, regelbasierte Weltordnung, das wollen wir nicht mehr. Und es kann nicht sein, dass sich auf der Welt sozusagen zunehmend der durchsetzt, der die bessere Knarre in der Hand hält.
Also was immer da jetzt das Ergebnis war, das werden wir irgendwann herausfinden. Es findet eine neue strategische Debatte in der Region statt und auch im globalen Süden. Und diese strategische Debatte geht also so. Ist der Westen ein zuverlässiger Verhandler? Ist die Antwort ganz klar? Nein. Und da geht man zum Beispiel und sagt, der Iran hat einen Fehler gemacht, mit dem Westen über das Nuklearabkommen zu verhandeln. Sie haben 2003 es aufgegeben. Dann haben sie gesagt, also wir haben das Abkommen 2015 geschlossen. Die Amerikaner sind 2018 ausgestiegen. Und jetzt sieht man das Ergebnis. Dann sagen sie weiter,
guck mal. Nach dem Motto, das hat man davon, wenn man mit denen verhandelt.
Genau. So, dann sagen wir, Gaddafi 2003, genau dasselbe, hat es aufgegeben. 10 Jahre später wurde er dann durch, so heißt es dann immer, stimmt ja gar nicht ganz richtig, durch einen NATO-Angriff wurde er getötet. Völkerrechtlich war es anders, aber so ist die Perzeption. Ja. Und dann sagt man, in der Ukraine ist es genauso gewesen. Ja. Mhm. Also ob das jetzt, ich mache diese Argumentation nicht zu eigen, ich will einfach nur sagen, wie dann gedacht wird. So, und dass dann die Leute sagen, naja, jetzt guckt euch doch mal an, wie es mit Nordkorea, Pakistan und Indien. So, das mag uns gefallen, mag uns nicht gefallen, aber das ist der eine Punkt. Dann Völkerrecht, genau dasselbe. Da wird sagen, ihr redet immer von Völkerrecht. Und dann wird gesagt, also es gab die Amerikaner, die hatten einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in den Irak. Ich habe gesagt, das ist also eine da gab es
2003 darauf spielen Sie jetzt da nicht. An.
Also war er völkerrechtswidrig. Ja. Wir haben uns damals enthalten unter der Regierung Schröder-Fischer. Dann gab es Gaddafi, hat man auch gesagt, er sollte eigentlich nur Benghazi getötet gemacht werden, hat man ihn getötet. Merkel, Westerwelle haben sich damals auch enthalten. Es war also auch, so wird zum Teil verstanden als völkerrechtswidrig. Das geht gar nicht unbedingt um die juristische Völkerrechtsdebatte, die wir bei uns ja sehr sorgfältig führen, sondern es geht auch um die Perzeption. Wie wird das dort verstanden? Dann haben wir die Frage Internationaler Strafgerichtshof, Netanyahu, Hamas, wo man auch gesagt hat, also wenn es der Westen, wenn es gegen den Westen geht, dann gilt es nicht, wenn es gegen uns geht, dann gilt es. So, das mögen wir gut finden oder nicht gut finden,
aber das ist die Perzeption.
So, und daraus entsteht eine Debatte und eine strategische Debatte. Und die geht ja noch einen Schritt weiter. Sie geht ja sogar auch in Richtung Türkei. Also zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, was passiert mit dem Iran, können wir vielleicht gleich noch drüber reden.
Lass uns jetzt drüber reden. Das ist genau der entscheidende, interessante Punkt.
So, und dann gehen wir jetzt zum Beispiel nach. Da haben wir ja gerade drüber geredet. Mhm. Also, eine der Optionen, die diskutiert wird, ist Regime Change.
Genau.
Und eine der Debatten, die zum Beispiel in Israel auch diskutiert wird, es gab vor etwa 10 Tagen einen Artikel in der Jerusalem Post. Da ging es um die Frage, soll der Iran vielleicht aufgesplittert werden in verschiedene Teile. Mhm. Also, da sieht man, wie sehr diese Debatten eigentlich da stattfinden. Wenn wir jetzt schnell zu einer Lösung im Iran-Konflikt kommen, werden diese Debatten wieder absterben oder zurückgehen.
Okay.
Wenn es aber nicht der Fall ist, dann verselbstständigen die sich in irgendeiner Art und Weise. Und das wird nicht heute und wird nicht morgen zum Ergebnis führen. Aber was ist in einem Jahr, in 2 Jahren? Nicht? Und das ist eben genau die Gefahr, die wir haben. Und da muss die deutsche Diplomatie auch mitwirken. Da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, wie man das machen kann. Aber um einfach mal das Problem darzustellen.
Aber haben wir überhaupt irgendeinen Einfluss darauf? Also mein Eindruck ist der, dass wir als Deutschland natürlich eine Vorstellung von Stabilität haben. Wir wollen, dass die Staaten so bleiben. Sie haben das Flüchtlingsproblem angesprochen. Das ist aber nicht die Logik von Israel nach meiner Wahrnehmung. Also nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass die, also wir zum Beispiel den Krieg im Irak als eine, ich würde das als eine der Urkatastrophen des 21. Jahrhunderts bezeichnen, 2003. In Israel ist doch eher die Debatte, Saddam Hussein ist tot, der Irak ist geschwächt und das ist eigentlich gut für uns. Und jetzt ist nur die Frage, wenn wir eine andere Ordnungsvorstellung haben, auch eine andere Vorstellung von Völkerrecht, das können wir alles debattieren. Es schert halt in Israel niemand und in den USA offensichtlich auch nicht. Mhm. Und wir erleben ja unsere Machtlosigkeit, weil wir in diesen ganzen Fragen überhaupt gar keine Rolle spielen. Also die Frage ist, wir können uns empören, wir können das ablehnen und so weiter. Aber kümmert das irgendjemand?
Es geht nicht um Empörung, es geht zunächst erstmal um das zu erkennen als allerersten Schritt, dass da dieses stattfindet. So, die zweite Frage ist, ist das in unserem Interesse als Deutschland? Und dann kann man sagen, für die Amerikaner, die kommen rein, zweifelsfalle gehen sie wieder. Das Problem ist weit weg. Für die Israelis, letztendlich, so wie Sie es gerade geschildert haben, die Anzahl der Flüchtlinge, die nach Israel gehen werden, wird wahrscheinlich begrenzt sein. Also im Grunde genommen wird es für sie auch kein Problem sein. Aber es ist für uns ein Problem. Denn auch die Frage des Terrorismus wird dann wieder ansteigen. Wir haben ja als Ergebnis von Irak, Sie haben es gerade schon angedeutet, gesehen, dass die Truppen von oder die Anhänger von Saddam Hussein sich letztendlich im Islamischen Staat wieder zusammengefunden haben, mit den Konsequenzen, die wir sehen, die ja bis Syrien hineingehen, die bis Libyen hineingehen, bis nach Tunesien zum Teil und jetzt sogar Auswirkungen hatten in Afrika. So, das muss jetzt nicht so kommen, aber wenn man sich vorstellen könnte, dass es so weit kommen sollte im Iran, Ist das in unserem Interesse? Und dann würde ich sagen, nein, es ist nicht in unserem Interesse. Und dann ist die nächste Frage, was machen wir? Aber ich glaube, wir müssen zunächst mal erkennen, dass dieser Konflikt nicht weit weg ist, sondern ganz gezielt unsere eigenen Interessen betrifft. Das ist, glaube ich, die allererste Erkenntnis.
Frau Drüge.
Also es gibt sehr viele Menschen in diesem Land, für die ist dieser Konflikt noch sehr viel näher. Weil es gibt Menschen, ich bin noch sehr unter dem Eindruck von gestern. Mein Kollege Omid Nuripur ist im Iran geboren. Der hat eine Rede im Bundestag gehalten, die mir sehr nahe gegangen ist. Er hat beschrieben die Sorge um Menschen, die dort leben, Verwandte, Freunde. Und es ist ein Raketenangriff auf das Gefängnis Evin in Teheran getroffen. Und dort die Gefangenen sind politische Gefangene, Gegner des Regimes, auch schwer Verletzte. Es gibt keine Unterstützung, keine medizinische Versorgung. Die Frage, wo werden die hin transportiert in noch furchtbarere Gefängnisse. Das auf der einen Seite. Und ich habe am Abend mit einem Menschen gesprochen, der hat Verwandte in Tel Aviv. Und er hat mir gesagt, es gibt diese App in Israel, da werden diese Raketenangriffe gezeigt. Die haben die Angehörigen in Deutschland auch. Und die schauen immer auf der App und schreiben dann natürlich den Familien. Und okay ist dann das erleichterndste Wort, was man bekommen kann. So, das heißt, hier in Deutschland sind für beide Seiten der Zivilgesellschaft Menschen, die fürchten um ihre Freunde und Angehörigen. Und deswegen ist dieser Konflikt so ein komplizierter. Es gibt die ganz krasse Bedrohung des iranischen Regimes auf Israel. Die haben erklärt, sie wollen Israel dem Erdboden gleichmachen. Die feuern Raketen auf Israel ab und der Iron Dome fängt auch nicht alle. So, das heißt, die Raketen treffen. Und auf der anderen Seite, und das fand ich richtig schlecht von Friedrich Merz, der ja gesagt hat, Israel macht für uns die Drecksarbeit. Solche Worte zu wählen, wenn es um solche Schicksale von Menschen auf beiden Seiten geht, finde ich unangemessen. Und ich hätte von einem Kanzler erwartet, dass er die USA fragt, wie vereinbarst du das mit dem Völkerrecht? Weil wenn er das nicht mehr tut, und er hat ja gesagt, er hat überhaupt keinen Grund in Frage zu stellen, was die USA da tun. Er stellt sich da komplett hinter, hat er vor 2 Tagen gesagt. Mhm. Wenn ein deutscher Bundeskanzler nicht mehr sagt, das Völkerrecht, das sind die Regeln international, die wir uns geben, damit nicht einer wie Donald Trump das Recht des Stärkeren durchsetzt, weil er das kann. Das wäre ein Job gewesen von Friedrich Merz, das auszusprechen und zu fragen, jetzt wollen wir Beweise. USA erklärt uns, warum er das mit dem Völkerrecht für vereinbar haltet. Aber beide Seiten muss man aus meiner
Sicht
sehen.
Glauben Sie, dass Merz damit Trump gestoppt hätte? Was wäre denn die Folge gewesen?
Es geht nicht ums Stoppen an der Stelle. Ob Merz Trump stoppen kann, das ist eine ganz andere Frage. Aber ein Kanzler hat den Job, das zu versuchen, zu verteidigen, wenn er nicht mehr spricht, wenn er sich da komplett hinterstellt, dann gibt er ja ein Stück weit auch diese Dimension auf, dass das relevant ist. Und ich glaube, er tut das, um zu verdecken, dass es eigentlich eine erhebliche Differenz ergab zwischen der Europäischen Union auf der einen Seite und den USA auf der anderen Seite, weil Joe Wadeful als Außenminister hat ja gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien eigentlich für eine Verhandlungslösung geworben und gesagt, lasst uns gucken, dass alle zurück an den Tisch kommen und das iranische Atomprogramm fortgesetzt wird. Und weil Sie das eben gesagt haben, musste ich einmal den Kopf schütteln. Das war natürlich kein Fehler. dass es dieses Atomprogramm gab, auch wenn das vielleicht in der Region teilweise jetzt so wahrgenommen wird, sondern das ist der beste Weg, zu dem wir jetzt auch wieder zurückkommen können, dass es ein Atomprogramm gibt, wo kontrolliert wird durch Inspekteure, was der Iran tut und wir dann wieder zu einer stabileren Verhandlungslösung kommen. Deswegen die Frage, was ist das Ziel? Das muss da am Ende bei rauskommen. Aber es ist ein Job, finde ich, eines Kanzlers, sich dafür einzusetzen. Er hat verdeckt, dass Donald Trump was komplett anderes gemacht hat, als die Europäer wollten. Mhm. Und irgendwie scheint er da nicht stehen zu wollen, dass der Einfluss Europas offensichtlich nicht weit genug gereicht hat.
Also nur richtig zu stellen, ich habe nicht gesagt, dass das ein Fehler war. Ich habe gesagt, dass die Leute glauben, dass es ein Fehler ist. Das ist ein großer Unterschied.
Genau.
Und es gibt auch ein zweites Dilemma. Wenn wir jetzt in Verhandlungen eintreten, dann sagen die Iraner, ja, wir haben mehrmals mit euch verhandelt. Letztendlich habt ihr immer, so ist die Perzeption, die Verhandlungen abgebrochen. Also gerade jetzt zum Schluss Trump, es sollte ja am Sonntag noch eine Verhandlungsrunde geben und am Samstag oder Freitag, Samstag gingen die Angriffe los. Seid ihr noch ein vertrauenswürdiger Partner? Also überhaupt in glaubhafte Verhandlungen einzusteigen, immer aus Sicht der anderen, wird ein echtes Problem werden. Ich meine, das wird wahrscheinlich passieren, aber wie erfolgreich werden wir sehen.
Ich würde gerne die letzten 10, 12 Minuten der Sendung nutzen, um sozusagen an den Anfang zurückzukommen. Wir haben über enorme Summen gesprochen. Da kommt Herr Olk jetzt ins Spiel. Wir brauchen eine funktionierende Wirtschaft dafür. Das muss laufen in den nächsten Jahren, wenn wir das bezahlen wollen, was da jetzt sozusagen ansteht. Ich würde gerne ein Thema oder einen Aspekt herausgreifen, der in dem Zusammenhang sehr interessant ist. Wir versuchen ja seit einiger Zeit schon, insbesondere Robert Habeck hat das versucht, wir versuchen sozusagen ein neues deutsches Erfolgsmodell zu finden. Weil ein paar entscheidende Säulen weggebrochen sind. Billige Energie aus Russland, der große Markt in China, Amerika ist auch nicht mehr verlässlich. Das alte Erfolgsmodell der BRD ist tot, funktioniert nicht mehr. Was haben wir gemacht? Wir haben es zum Teil versucht mit Subventionen, Einzelsubventionen, einzelnen Unternehmen. Sie haben vor einiger Zeit, fand ich sehr spannend zu lesen, einen langen Artikel, ein langes Stück darüber gemacht, wo das überall nicht funktioniert hat. Warum hat das nicht funktioniert? Wie viel hat das Steuerzahler gekostet? Und warum funktioniert es, und das war meine letzte Frage, in Dresden so erstaunlich gut? Können Sie das mal erklären?
Ja, vielleicht fangen wir mal vorne an. Die deutsche Wirtschaft ist insofern besonders aufgestellt, dass wir einen großen industriellen Sektor haben, nach wie vor. Obwohl dieser Sektor seit vielen Jahren in immer schwere Probleme kommt. Guten Fünftel unserer Wirtschaft ist Industrie. Und das Geschäftsmodell hat lange Zeit ziemlich simpel funktioniert mit billiger russischer Energie und einem riesigen Absatzmarkt namens China.
Genau.
Beides ist weggefallen, in größeren Teilen zumindest, hat sich verändert. China macht sein eigenes Ding, baut eigene Industrie auf. Über Russland ist, glaube ich, alles gesagt an der Stelle. Gleichzeitig ist die Notwendigkeit der klimaneutralen Transformation jetzt akut. Und das alles zusammen hat dazu geführt, zusätzlich mit der Energiekrise, die wir durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gesehen haben, dass wir in der Situation sind, in der wir jetzt sind. Und dadurch, dass die Industrie derart unter Druck ist, ist ein globaler Wettbewerb auch drum entstanden, große Industriestandorte anzusiedeln. Das heißt, Sie haben ein paar Beispiele gerade genannt, insbesondere Chipfabriken, betrifft das etwa
Intel.
Oder Clean Tech, also von Elektrolyseuren über große Fabriken für erneuerbare Energien und so weiter. Und gleichzeitig haben wir eben die Notwendigkeit, dass wir die Industrie, die wir jetzt haben, in großen Teilen erhalten wollen. Mhm. Wo stehen wir da jetzt gerade? Wir erleben eigentlich jetzt so den Scheideweg, wie viel Strukturwandel werden wir sehen und wie viel werden wir eben auch nicht sehen. Und da sind wir eigentlich wieder an einem Punkt, an dem wir vorhin schon mal in ähnlicher Weise bei den Werften waren. Der Wille der Politik, einen Strukturwandel zuzulassen, ist ziemlich gering, weil er natürlich mit großen Verwerfungen verbunden ist. Das betrifft Regionen, das trifft Arbeitsplätze und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass insbesondere Robert Habeck auf eine Politik gesetzt hat, die damit einherging, diesen Strukturwandel nicht mit diesen Verwerfungen einhergehen zu lassen, sondern möglichst die Struktur, wie sie ist, zu erhalten und nur die bestehende Struktur zu transformieren. Und er wollte das insbesondere machen, indem er stark auf Subventionen setzt für Neuansiedlungen neuer Technologien und eben für die Transformation bestehender Technologien. Man muss dazu sagen, das hat er nicht alleine gemacht. Sein Vorgänger Peter Altmaier hat damit schon angefangen. Die Landesregierungen, oftmals CDU geführt, haben das genauso mitgemacht. Also das ist keine reine Habeck-Politik, aber er steht natürlich gewissermaßen dafür. Und jetzt stehen wir eben an dem Punkt, dass wir sehen, dass der Versuch, die schwierigen Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland haben für die Industrie, ich sprach das eben an, dass das eigentliche Geschäftsmodell in großen Teilen weggefallen ist, dass wir auch einfach Standortbedingungen haben, die schwierig werden. Also sonnenreiche Länder haben eben bessere Bedingungen, Wasserstoff herzustellen, grünen Wasserstoff herzustellen, als wir es haben, weil sie große Fläche haben, weil sie viel Sonne haben und so weiter. Das heißt, und wir sehen jetzt an bestimmten Stellen, dass der Versuch, über diese Subventionen zu gehen, nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass diese Standortbedingungen in Deutschland schwierig sind und wir einen Strukturwandel am Ende unumgänglich sehen werden. Was ich auch noch dazu sagen will, weil das oft auch so ein bisschen verquer ist, die Ampel hat nicht nichts an den Rahmenbedingungen getan, sondern sie hat offensichtlich aber zu wenig getan. Jetzt muss man sehen, was die neue Bundesregierung macht. So, und jetzt kommen wir an den Punkt, was ist schiefgegangen und was hat uns das gekostet? In vielen Fällen hat uns das zum Glück nicht so viel gekostet, außer viel Zeit. Intel ist das beste Beispiel. Die wollten 33 Milliarden Euro in Deutschland investieren, die größte Einzelinvestition aller Zeiten in diesem Land tätigen, Chipfabrik in Magdeburg bauen, sind schwere wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, hat uns aber am Ende nichts gekostet, weil die nie einen Cent gesehen haben. Mhm. Also die haben da in Magdeburg die Flächen planiert und dann sind sie wieder abgezogen. So kann man das kurzerhand beschreiben. Aber es ist natürlich trotzdem ein Problem, weil natürlich einfach viel Kapazitäten reingeflossen sind und so weiter.
Unfassbar viel Zeit, Energie, die Beamten, Zeit, die Energie. Jahrelang das vorbereiten.
Jetzt gibt es aber tagesaktuell einen anderen Fall, bei dem das anders ist. Also das Gros der Fälle ist das, dass es uns am Ende, dass es schmerzhaft ist, aber am Ende nicht so teuer. Jetzt gibt es einen anderen Fall. Da geht es um Northvolt, Batteriezellfabrik in Heide, Schleswig-Holstein. Schwedischer Hersteller, ein Start-up, hat sein Werk, sein Stammwerk in Schweden seit einiger Zeit am Laufen. Und die haben schon Geld bekommen, und zwar eine Wandelanleihe. Man kann vereinfacht sagen, einen Kredit über 600 Millionen Euro, hälftig Bund und Land Schleswig-Holstein. Mhm. Und das Unternehmen hat große Probleme mit mit der Qualität seiner Batteriezellen bekommen, hat wirtschaftliche Schwächen, hat aber eben auch das Problem, dass die Rahmenbedingungen in Deutschland offensichtlich nicht so sind, dass man das Projekt weiterverfolgen kann. Der Bau ist auf Eis gelegt in Schleswig-Holstein.
Und die 600 Millionen sind weg.
Ob man ihn nochmal auftaut, muss man sehen. Da
sind die alle schon geflossen, die 600 Millionen?
Da komme ich jetzt zu. Das Geld ist zu.
Das Geld ist,
das ist der entscheidende Punkt jetzt an der Stelle. Das Geld ist zu großen Teilen geflossen, ist noch nicht alles verbaut, zum Teil aber eben doch verbaut. Und wenn es Northvolt schafft, sich zu restrukturieren, Investoren findet, alles wieder aufnimmt, dann gibt es die Chance auf eine Rückzahlung. Aber sie ist aktuell doch, ich würde fast sagen, und auch das ist das, was man von Expertinnen und Experten hört, verschwindend gering. Das ist natürlich ein wahrhaftiges Problem. Eine Menge Geld, die da dann im Nichts versickert. Und das ist natürlich auch für andere Projekte ein ganz, ganz schlechtes Beispiel.
Mhm. Frau Drüge, ist es dann so, wenn man sozusagen in diesen Tagen auf Jens Spahn wegen der Maskenaffäre zeigt, dass dann 10 Finger auf einen selber zurückzeigen wegen Northvolt?
Absolut nicht. Und die CDU versucht...
Nein.
Und ich möchte das auch wirklich
das
erklären.
Ist interessant.
Ja, ich möchte das auch wirklich erklären.
Das müssen Sie auch erklären.
Ja, die CDU versucht das auch gerade. Aber die Fälle sind deshalb ganz unterschiedlich. Weil was Jens Spahn gemacht hat, ist, es gab ganz viele Warnungen seines eigenen Ministeriums, geh diesen Weg nicht. Und er hat sich über all die Experten in seinem Ministerium hinweggesetzt, hat gesagt, ich mache das trotzdem. Ich habe da einen Kumpel in meinem Wahlkreis, dem gebe ich mal einen Auftrag. Ich gehe ins Risiko. Er alleine hat das entschieden. Und hat einen immensen Schaden ausgelöst für Deutschland.
Ob es ein Kumpel war, weiß ich nicht. Aber was ich sicher weiß, ist, es war nicht sein Wahlkreis. Es ist der benachbarte Wahlkreis.
Genau. Ja. Das stimmt. Ich komme auch ursprünglich aus der Region. Es ist allerdings nicht weit mit dem Auto, da ich da wohne.
Ich weiß.
Das Unternehmen sogar kenne aus meinem Dorf, ist das eine kurze Strecke an der Stelle. In dem anderen Fall bei Robert Habeck,
ist das so gelaufen, dass erstens eine externe Wirtschaftsprüfungsagentur, PwC, das Ganze geprüft hat, auch eine Empfehlung abgegeben hat. Die Beamten im Ministerium, das geprüft haben, auch die Empfehlung abgegeben haben, macht das. Und dann Robert Habeck seinen Haken daran gemacht hat. Das heißt, er hat sich nicht gegen die Empfehlung all der Experten ausgesprochen, sondern er ist der Empfehlung der Experten gefolgt. Und das an einer Stelle, das muss man als zweites sagen, wo ich in der Sache nachvollziehen kann, dass man das tut. Denn ich als Wirtschaftspolitikerin bin sehr zurückhaltend mit diesen Einzelförderungen immer gewesen. Und ich habe auch Peter Altmaier und Sigmar Gabriel das Leben oft sehr schwer gemacht, wenn die in diese Projekte gegangen sind. Da ist immer ein Risiko dabei, wenn der Staat so eine Garantie ausgibt. Erstens, dass sie ausfällt und man dann dem Steuerzahler erklären muss, warum habe ich das gemacht. Genau. Und zweitens finde ich es immer besser, alle Unternehmen zu fördern als nur eins. Bei dem ganzen Thema Batteriezellenproduktion ist es aber so, wir sind sonst sehr abhängig von anderen Regionen der Welt, wenn wir die nicht hier halten. Und Herr Olk hat gerade, das machen Ökonomen, auch technisch über Strukturwandel gesprochen. Es geht hier um die Zukunft der Automobilindustrie mit sehr vielen Beschäftigten in Deutschland und der Frage, gelingt der Wandel zur Elektromobilität so, dass wir die Jobs hier halten und kriegen wir eine Produktion in so einem relevanten Bereich hier auch hin. Und deswegen hat ja nicht nur die Bundesregierung gesagt, wir gehen da rein, sondern große Automobilhersteller in Deutschland, die das auch alle mit ihren Abteilungen geprüft haben, ob das ein Risiko ist oder nicht, haben alle mit investiert.
Volkswagen, BMW, glaube ich auch. Ne?
So, und am Ende war es dann die Frage, das Unternehmen hat es nicht geschafft, die Produktion in der entsprechenden Qualität zu machen. Das war das Problem. Dann ist ein großer Autohersteller ausgestiegen. Das hat das Ganze dann zum Rollen gebracht, sodass es jetzt diese Probleme gibt. Aber es war nicht nur das Land Schleswig-Holstein und das Wirtschaftsministerium, sondern es waren große deutsche Automobilhersteller, die gesagt haben, wir glauben daran und wir haben es auch geprüft an der Stelle.
Herr Olk. Ich möchte Frau Dröge in Teilen widersprechen, in Teilen vielleicht auch ein bisschen zustimmen. Eins will ich vielleicht noch vorwegstellen, weil Sie sagten, das sei eine technische Argumentation mit dem Strukturwandel.
Ja, natürlich ist Menschen es
das. Natürlich ist es das, natürlich stehen da Menschen hinter, aber wir müssen uns ja die Frage stellen, wie kriegen wir eine Industrie aufgestellt, die zukunftsfähig ist und die dauerhaft Arbeitsplätze
aber
sichert.
Aber ist dann das Argument, keine Automobilindustrie mehr in Deutschland?
Nein, das habe ich ja überhaupt nicht gesagt. Ich sagte,
aber das wäre die Frage, wie sieht es dann aus?
Wie viel Strukturwandel müssen wir zulassen?
Das genau, ist aber eben was heißt Frage. Dann der Strukturwandel? In welche Richtung soll der gehen, wenn wir ihn zulassen?
Naja, wir sehen ja, dass wir einen verstärkten Mangel an Arbeitskräften kriegen. Und dann müssen wir es schaffen, dass wir so die Strukturen schaffen, dass wir diese Leute in neue Industrien, in neue Jobs kriegen.
Also ist Ihre These schon, die deutsche Automobilindustrie muss deutlich schrumpfen?
Ja, das kommt drauf an. Wenn sie es noch schafft, auf die Elektromobilität stark umzustellen, beispielsweise, muss sie das nicht.
Genau, und deswegen muss man das fördern, aus meiner Sicht.
Ja,
weil
ja, aber
das
da möchte
Tausende
ich jetzt
von Jobs sind
ja,
und die deutsche Leitindustrie an der Stelle. Und deswegen will ich nicht sagen, die müssen schrumpfen, sondern die müssen den Wandel schaffen zur Elektromobilität.
Okay. Einmal noch das Argument.
So, und jetzt kommt der Punkt, den wir, glaube ich, Sie haben den berechtigten Punkt gemacht, es ist nicht mit der Maskenaffäre vergleichbar.
Genau,
Sie haben das aufgezählt, wer da noch hinterstand ist, wurde nicht gegen Weisungen von der politischen Ebene, also namentlich Robert Habeck, entschieden. Sie haben aber auch gesagt, es sei bei allen eindeutig gewesen, man solle das fördern. Dieser Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war lange unter Verschluss. Warum genau, da scheiden sich die Geister. Jetzt ist es nicht mehr. Ich habe ihn mitgebracht.
Wow.
Und wir werfen mal einen kurzen Blick rein, weil es interessant ist, was da steht und auch so diese Zerrissenheit bei diesem Thema eigentlich zeigt. Deswegen, weil ich glaube, so eindeutig, wie Sie es beschreiben, na klar musste man da reingehen, ist es glaube ich nicht, sondern ist differenzierter. Und da heißt es an dieser Stelle, im Jahr 2028 sei es in 86% der simulierten Fälle so, dass die Wandelanleihe, also diese 600 Millionen Euro, zurückgezahlt werden würde.
Ja.
So. Zweiter Punkt, wird die konservative Unternehmensplanung als Ausgangspunkt genommen, dann sei eine Rückzahlung voraussichtlich nicht möglich. Also verkürztes Zitat, hier stehen noch ganz viele schlaue Wörter, die uns jetzt nicht weiterbringen. So, jetzt stehen Sie da als Wirtschaftsminister, sagen so, das Basisszenario liegt bei 86%, sind aber auch 600 Millionen Euro, ist echt eine Menge Geld, gibt aber noch das andere Szenario und da sieht's echt schlecht aus. Was machen Sie da? So, und das ist die große Frage. Es hätte andere Politikerinnen und Politiker gegeben, die hätten das parteiunabhängig einfach nicht gemacht, weil sie risikoaverser sind, als Robert Habeck das gemacht hat. Gleichzeitig hatte er den Druck, dass Northvolt aus den USA eine Förderzusage über 1 Milliarde Euro und noch ein bisschen mehr hatte. Das heißt, hätte er Nein gesagt, wären die dahin gegangen und die Amerikaner hätten womöglich jetzt den Schaden. Es ist jetzt vergossene Milch, was ich nur sagen will. Es ist ein unheimlich schwieriger Fall, aber man muss jetzt auch so klar sagen, dass da offensichtlich Fehler gemacht wurden. Es gibt weitere Berichte, der Bundesrechnungshof.
Ja, aber Herr Oeck, Sie haben das ja gut rausgearbeitet an der Stelle, dass es eben kein Fehler war. Und das ist der große Unterschied zu dem, was Jens Spahn gemacht hat.
Na gut, Sie sagen, es war kein Fehler.
Nein, ich möchte das gerade eher betonen. Am Ende bedeutet Führung natürlich für einen Wirtschaftsminister, eine Entscheidung zu treffen.
Ja, aber
Fehler bedeuten aber, dass der Prozess dahin an irgendeiner Stelle nicht korrekt gelaufen ist. Aber natürlich wird ein Wirtschaftsminister dafür gewählt, sich zu fragen, entscheide ich mich jetzt dafür, ich möchte der Automobilindustrie helfen, in die Zukunft zu investieren, sage ich 86% reichen mir oder sage ich null, das Unternehmen geht in die USA, die Produktion ist nicht hier. Das ist eine politische Abwägung. So, die hat er getroffen. Das ist am Ende jetzt, hat es nicht funktioniert, aber da ist kein Fehler, sondern es ist eine politische Entscheidung.
Und hätte er Nein gesagt,
hätten alle gesagt,
es ist kein Fehler.
Nee, Frau Drüge, ich möchte das andere Szenario betonen. Hätte er Nein gesagt, hätte die Automobilindustrie gesagt, was haben wir für einen Wirtschaftsminister, der setzt sich nicht für unsere Arbeitsplätze ein, wir können in Elektromobilität investieren, wir sind alle dabei und Robert Habeck nicht, das wäre das andere Szenario.
Wir werden dieses Thema nicht das letzte, wir sind leider schon am Ende der Zeit, ich muss Sie leider unterbrechen, wir werden das nicht zum letzten Mal besprochen haben. Ich glaube, was aber klar geworden ist, wir tun uns schwer sozusagen mit der Frage, was ist der richtige Weg. Wir tun uns auch schwer mit der Frage, sollte man einzeln subventionieren oder nicht. Über Dresden müssen wir noch mal bei anderer Gelegenheit sprechen. Es ist wirklich spannend, sich das anzuhören. Und das Dritte ist, ich glaube tatsächlich ein bisschen mehr Demut auf allen Seiten wäre, glaube ich, angebracht. Also wenn man sagt Spahn, dann kann man auch sagen Habeck und vielleicht kann man es auch einfach lassen. In diesem Sinne, danke Ihnen sehr. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.